Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu, bei mir Micha und Daniel, die gewohnte Dreierrunde. Guten Morgen, ihr zwei.
Moinsen.
Morgen. Wie, du hast jetzt den Insert Moin Gag ausgelassen?
Ich dachte, das macht einer von euch jetzt.
Ja, siehst du, hat ja geklappt.
Ja. Insert Moin. Das wär eigentlich echt ein geiles Intro, oder? Ihr erahnt es schon, wenn ihr es nicht schon im Podcast-Feed gelesen habt. Wir reden heute über Resident Evil mal wieder. Wir haben ja neulich einen kleinen Ausflug gemacht bei den Jungs von... Es gab ja quasi schon eine Insert Moin-Folge zu Resident Evil, als wir den Gastauftritt, den kleinen Gastbeitrag für Radio Nukular gemacht haben. Da haben wir ja, glaube ich, auch eine Viertelstunde über Resident Evil gesprochen.
War auch aber für mich das Highlight dieses Podcasts, muss ich
ja, absolut, ganz klar sagen. Ja, absolut. Immer, wenn einer von uns dabei ist. Dann ist nämlich der Max mal kurz ruhig für ein paar Minuten. Schöne Grüße an dieser Stelle an die Nukular-Jungs. Resident Evil, es gibt aber einen aktuellen Grund, warum wir jetzt nochmal drüber reden. Wir machen keine Retrospektive oder sowas, sondern es gibt ein Remake des Remakes. Resident Evil HD Remaster wollen wir heute besprechen und ist eine, wie der Name schon sagt, eine HD-Auflage des Klassikers und basiert, glaube ich, auf der GameCube-Remake-Version, gell?
Mhm. Micha? Absolut. Also es gab... das Ur-Resident Evil, das kam 2006 raus und dann hat Capcom, ich glaube im Jahre 2002 oder 2001, aber ich glaube 2002 dieses GameCube-Remake rausgebracht und das basiert auf der ersten Version, hat aber so ein paar Detailverbesserungen. Nee, stimmt gar nicht. Also hat sehr große Verbesserungen erfahren, aber jetzt die Remaster-Version, die hat eher Detailverbesserungen erfahren. Also die ist angepasst an das neue Bildschirmformat 16:9 und man hat die Grafik durch so einen Interpolationsfilter oder so laufen
einmal
lassen.
Einmal Instagram damit geschickt, genau.
Genau, also einmal so hoch gerechnet so, dass es so einigermaßen auf den neuen Bildschirm geht. Es ist aber im Grunde genommen basiert auf der GameCube-Fassung von damals. Ja.
Ganz kurz nochmal, wer Resident Evil jetzt, ich meine, eigentlich kennt es wahrscheinlich inzwischen jeder, ist diese Shinji Mikami-Reihe von Capcom, die, wir haben es ja schon ein paar Mal im Podcast besprochen, gilt ja immer so als Inbegriff des Survival-Horrors, auch wenn Micha da anderer Meinung ist, dass es da vorher schon andere Titel gab, die da auch in die Ecke, dieses Genre etabliert haben, aber Resident Evil ist wahrscheinlich mit Abstand die bekannteste Serie und wird, glaube ich, auch ziemlich hochgelobt von allen Gamern. So. Fast jeden Spieler oder Spielerin, die du fragst, hat irgendeinen Bezug zu Resident Evil. Micha, Daniel, wie stehst du denn jetzt also dazu? Wer jetzt Radio Nukular nicht gehört hat, bist du ehemaliger Resident Evil-Spieler oder bist du jetzt mit diesem Remake irgendwie frisch dazugekommen zu dieser ersten Version?
Ja und nein. Also bei mir war es so, dass ich den ersten Teil nie in Gänze selber gespielt habe, sondern wie ich das auch bei Radio Nukular erzählt habe, immer so bei den Nachbarskindern mal gespielt und dann saß man halt zusammen. Genau. Und den einzigen, den ich wirklich dann in Gänze gespielt habe, war Teil 5. Teil 6 habe ich mir dann wieder geschenkt, weil der ja gar so schlechte Kritiken bekommen hat. Und deswegen war das jetzt für mich, ich kannte viel, ich habe auch viel mich erinnern können jetzt witzigerweise in dem Remake. Also, okay, Moment, hier musst du doch jetzt den Schlüssel brauchst du jetzt dafür. Also mir waren dann die Rätsellösungen relativ schnell wieder eingefallen. Für mich war jetzt aber dieses Remake so eine sehr schöne Möglichkeit, es einfach nochmal in Gänze nachzuholen und einfach dann zu sagen, für mich, ja, gebe ich schon zu, wenn man sich, ich sag mal ernsthaft, obwohl das jetzt böse klingt als ich jetzt eigentlich meine, mit Games beschäftigt, dann sollte man das eigentlich schon gespielt haben, allein um auch zu sehen, was Resident Evil für Mechaniken und für Sachen etabliert hat, die in anderen Spielen bis heute irgendwie andauern und was das damals auch für ein legendärer und wirklich vorausdenkender Wegbereiter für die ganze Branche im Prinzip eigentlich war.
Ja. Übrigens, wir führen jetzt auch Trinkspiele ein. Immer einen kurzen Trinken, wenn der Micha sagt, ja, ich bin ja nicht der größte Resident Evil Fan.
Scheiße, das darf ich jetzt gar nicht. Wohl. Naja.
Kommt drauf an, wie du unsere Hörer abfüllen willst.
Also, ich bin ja nicht der größte Resident Evil Fan. Aber Resident Evil 1, das, da hat Daniel völlig recht, ist unbestritten eins der größten Spielklassiker überhaupt. Einfach weil nicht unbedingt, weil es das Survival-Horror-Genre kommerziell ins Rampenlicht gerückt hat, weil durch Resident Evil sind sehr viele andere Branchenkollegen auf die Idee gekommen, boah, ein Horrorspiel zu machen, stehen die Leute voll drauf, machen wir auch. Und da gab es dann, das hat im Prinzip diese ganze Hochphase der Survival-Horror-Spiele so eingeleitet, auf der PS1 und auf der PS2. Und da haben sich sehr, sehr viele Spiele halt dran orientiert, Themen abgewandelt. Daraus ist im Prinzip, das war auch sehr Initialzündung für Konami, ein Projekt wie Silent Hill zu starten. Und das kam nämlich dann 1999 raus, 3 Jahre später. Es gibt etliche andere Sachen wie Parasite Eve oder so, wo es teilweise halt auch noch wirklich bis in die 2000er noch Fortsetzungen gibt und so weiter. Und es stimmt zwar, dass das Resident Evil jetzt nicht das Konzept komplett neu erfunden hat, wenn tatsächlich war es vorher der, den wir auch im Interview hier hatten, der Frederik.
Alone
in the Dark. Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, aber er hat das Konzept auf jeden Fall, zumindest in der visuellen Form, tatsächlich halt so ein bisschen ausgebaut. Also dieser ganze Prototyp mit diesen festen Kameraperspektiven und so weiter, das war eigentlich Alone in the Dark. Und Shinji Mikami hat das tatsächlich auch erst letztes Jahr offiziell sagen können. Der war dann ja dann bei Capcom quasi raus. Der hat dann kein Spiel mehr für Capcom gemacht, weil die wollten damals nicht, dass das irgendwie ein schlechtes Licht auf das Produkt wirft und haben ihm dann gesagt, so nee, sag mal lieber nicht, dass Alone in the Dark dich irgendwie oft beeinflusst hat, also dich inspiriert hat. Und das war für Frederik, das hat er mir dann so auch gesagt, total die Erleichterung, dass nach vielen, vielen Jahren
so diese Genugtuung kam.
Ja klar, also einfach gesagt hat, so ja klar hat Alone in the Dark uns inspiriert, das war total gut, dass wir das vorher gespielt haben, war ja auch offensichtlich. Ja.
Das fand ich also übrigens eine heartbreaking Moment in diesem Podcast, wo der gesagt hat, es ging mir überhaupt nicht darum, dass sie das kopiert haben, im Gegenteil. Und ich finde auch Resident Evil total toll. Es ging mir einfach nur für mich persönlich darum, dass er zugibt, dass er sagt, er hat mein Spiel gespielt und das hat ihn inspiriert. Also es war ja ganz klar, der wollte jetzt ja nicht irgendwie sagen, ja, jetzt hat er es zugegeben, jetzt verklage ich die und hol jetzt Millionen aus diesem Resident Evil Franchise für mich raus. Sondern es ging einfach nur um die künstlerische Akzeptanz und Genugtuung.
Genau. Das ist ja auch voll okay. Also es ist ja auch total schön für einen Künstler, für jemanden, der schafft und der Werke erstellt, dass er andere inspiriert. Das ist doch großartig. Und das wusste, also jeder wusste, dass Alone in the Dark die Inspiration für Resident Evil war. Nur dass es jetzt endlich mal von Shinji Mikami so kommt, so wirklich aus seinem eigenen Mund irgendwie. Und dass der dann auch noch gesagt hat, so ja, damals durfte ich das halt nicht sagen wegen Marketing und so, aber jetzt, das war eine Riesenerleichterung. Das Konzept mit dem Survival Horror, das gab es auch schon Jahre vorher, das gab es in etlichen anderen Sachen irgendwie so, aber man kann eigentlich festhalten, dass das Alone in the Dark das so festgehalten hat. Ich schlage immer gegen dieses Stativ, dann hört das immer.
Es ist
so
dein Penis, wir wissen das ja.
Alter. Ich hatte gerade, wollte ich einen Schluck Kaffee nehmen, fast über den
Sprotz.
Jedenfalls, aber Resident Evil haben wir wirklich viel zu verdanken. Das ist einfach aus irgendwie so eine Marke, die hat sich heute natürlich extrem gewandelt. Resident Evil wird, also die Spiele, die man heute spielt, und Daniel, du hast es ja vorhin gesagt, Resident Evil 5, da liegen ja wirklich Welten zwischen. Die ganze Entwicklung von Resident Evil ging ja schon mit dem zweiten Teil in eine völlig andere Richtung, so ja. Stück für Stück, immer mehr so in Richtung Action und so weiter und so fort. Aber das erste ist wirklich die Blaupause. Und
ich finde,
sicherlich
man merkt
heute nicht mehr so kompatibel so mit dem Massengeschmack. Aber man muss es einfach anerkennen. Ich glaube, da gibt es auch nichts dran zu rütteln.
Daniel hat im Vorgespräch schon angemerkt, man kriegt so einen kleinen Hint am Anfang, wenn man jetzt die HD-Remastered-Version spielt. Man kann ja zwischen Jill und Chris, die zwei Hauptcharaktere in dem Spiel, wählt man ja am Anfang aus, welche Story man zuerst spielt.
Und was übrigens damals, ganz kurzer Einwurf, auf der ersten PlayStation 2 unterschiedliche Discs waren.
Mhm. Ja, stimmt, ja.
Also du musstest dann, wenn du die andere Kampagne spielen wolltest, musstest du auch wirklich die Disc wechseln,
ja. Ja, logisch, war ja kein Platz drauf. Ja. Ja.
Nee, im Moment, das war nur bei Resident Evil 2 so.
Echt?
Ich glaube schon. Ich glaube, Resident Evil 1 war tatsächlich noch auf einer Disc. Aber bei Resident Evil 2 auf jeden Fall. Da konnte man auch
wählen. Dann verwechsel ich's. Aber ich habe auf jeden Fall noch so eine Packung vor mir, wo diese zwei Discs so drin waren. Dann ist es echt was beim zweiten? Okay, dann.
Müsst ihr mich mal korrigieren, auf jeden Fall.
Schreibt's in die Kommis.
Aber ich meine, das war erst beim zweiten Teil so irgendwie. Das war auch der einzige Teil, wo das so aufgeteilt war. Beim dritten gab's ja dann nur Jill. Und nur eine Disc.
Auf jeden Fall wollte ich sagen, man wählt ja die Charaktere aus und jetzt als kleines Gimmick, nenne ich es jetzt mal, in der HD Remastered, kann man zwischen den modernen Kostümen und dem Originalkostüm wählen. Und Daniel hat im Vorgespräch schon gesagt, man sieht deutlich, wie sich die Serie über die Jahre allein schon durch die Darstellung der Charaktere gewandelt hat, in welche Richtung sich Resident Evil auch bewegt hat.
Ja, und was ich auch noch gesagt habe, war, man sieht daran auch so ein bisschen, in welche Richtung so die ganze Branche gegangen ist, weil der Chris Redfield ist in dem Original-Look ein extremer Hämpfling, also der wirklich ganz normale, ich sag mal, Körperproportionen.
Eher so Typ Podcaster, genau.
Genau, ja. Und in dem neuen Kostüm ist der halt einfach eine Schrankwand. Also der hat Oberarme von hier bis nach sonst wo. Und
so ein Longboarder.
Ja. Genau, ja. Und bei Jill ist es genauso. Jill ist auch deutlich weiblicher, sag ich jetzt mal vorsichtig, und deutlich erotischer dargestellt. Und in dem alten Kostüm hat sie sehr normale weibliche Proportionen, also nicht so eine Lara Croft-Figur, sondern halt schon sehr ganz normal. Und da merkt man schon auch, okay, in den neueren Teilen ist das schon alles, also sowohl auf männlicher als auch weiblicher Seite, viel deutlicher ausdefiniert und auch viel deutlicher übertrieben, wie die halt von dem Körperbau aussehen. Also kann man schön
ablesen. Und die Action hat ja auch deutlich zugenommen. Also wir haben ja auch über Resident Evil 6 und so gesprochen und 5 war ja auch schon Actionfeuerwerk. Aber lass uns nochmal zum ersten jetzt zurückkommen. Also was diese Serie ja ausgemacht hat oder was diesen ersten Teil ja ausmacht, oder was man jetzt merkt, wenn man das wieder spielt, es wirkt schon so ein bisschen wie so ein Relikt der Vergangenheit, oder? Das weiß ich jetzt nicht, wie es euch beim Spielen geht, aber man merkt dem Spiel, auch wenn es jetzt optisch wirklich gut gemacht aussieht, also die HD Remastered, wer das Spiel jetzt noch gar nicht gespielt hat, der wird da jetzt nicht irgendwie Augenkrämpfe oder so kriegen. Es ist wirklich schön gemacht und auch mit dem 16:9 Format. Man kann in dem Spiel schon rumlaufen und sich da wohlfühlen, in Anführungsstrichen, dass es sich wie ein modernes Spiel anfühlt von der Optik. Aber was die Mechaniken angeht, da merkt man schon, boah, das hat ein paar Jahre auf dem Buckel.
Naja, Optik würde ich auch widersprechen, weil sie haben die statische Kameraperspektive, die damals eben einfach aus technischen Gründen gewählt wurde, weil man konnte halt kein komplett 3D mit drehbarer Kamera rendern auf der ersten oder auf den alten Konsolen, war ja beim GameCube dann auch ähnlich. Und jetzt ist es halt so, dass man das eigentlich könnte, aber sie haben es halt so gelassen. Das heißt, man steuert im Prinzip nur die Figur und die Hintergründe sind vorgerendert und dann, wenn man irgendwie um die Ecke läuft, schaltet halt die Kamera um und dann sieht man die Figur von hinten, von vorne und läuft einfach so weiter. Das haben sie so gelassen. Sorgt halt dafür, dass das sehr immer noch so sehr altbacken wirkt von der ganzen Kameraperspektive. Man muss aber auch zugeben, ich finde, dass das auch einen deutlich filmischeren Charakter reinbringt, oder, Micha?
Ich finde das grandios. Also ich verstehe, woher dieser Eindruck kommt, das wäre altbacken. Ich vermisse das wirklich. Also als ich das Resident Evil
HD Remaster.
Also das Doppeldreier R gespielt habe, habe ich festgestellt, wie sehr ich einfach diesen Inszenierungscharakter. Der hat mir total gefehlt. Also bei aktuellen Horrorspielen ist es ja auch so, dass normalerweise immer aus der Ich-Perspektive oder halt so eine Third-Person-View irgendwie ausgewählt wird. So wie man es halt von den moderneren Resident Evil kennt und so. Und das hat natürlich ein paar Vorteile, weil man immer so eine direkte Kontrolle hat und so weiter und so fort. Aber da fehlt so ein bisschen diese Inszenierung der Umgebung, finde ich, an einigen Stellen. Also es gibt einige Spiele, die schaffen das auch mit anderen Perspektiven. Aber das Tolle an diesen verschiedenen Kameraperspektiven war eben, dass du nicht nur dieses Filmgefühl hast, sondern weil dass die Entwickler dir auch die Räume so präsentieren konnten, wie sie das für richtig hielten.
Und ich finde, es gibt dem Charakter auch so ein, dem Haus auch irgendwie so einen Charakter. Mhm. Also diese Menschen ist ja sowieso, dieses Haus, in dem das alles spielt, ist ja sowieso eigentlich der Hauptcharakter des Spiels.
Absolut.
Und durch diese Kameraperspektiven hat man auch immer so einen untypischen Blick auf die Szene, weil das sind keine Kameraperspektiven, die du normalerweise jetzt so, wenn du eine freie 3D-Kamera hättest, würdest du selten so auf die Szene gucken, wie jetzt halt da die Kameraperspektiven gewählt sind. Und es gibt dem Ganzen noch so einen ganz eigenen Charme, als wenn das Haus quasi entscheidet, wie du auf diese Szene zu gucken hast.
Ich finde auch, dass die, also ich denke mir, für viele Spieler, die solche Spiele früher vielleicht nicht gespielt haben, ist das auch am Anfang sicherlich eine Ungewöhnung während der Orientierung, weil du hast ja, du spielst ja im Prinzip, musst dich ja immer neu orientieren pro Kameraperspektive. Die Figur läuft manchmal ins Bild rein, manchmal raus, manchmal seitlich hin und her. Aber dadurch, dass die Räume immer mit bestimmten Kamerawinkeln auch durchsetzt sind, finde ich insgesamt die Raumorientierung aber auch einfacher. Stellt euch mal vor, ihr müsstet dieses ganze Menschen, dieses ganze Herrenhaus tatsächlich aus einer Verfolgerperspektive spielen, so. Dann könnte man sich sehr viel eher verlieren, glaube ich. Genau. Nee, finde ich gar nicht. Ich glaube sogar, dass es schwerer wäre, weil du dir durch diese Rauminszenierung und durch die sehr bestimmte Art und Weise, wie Kameraperspektiven gewählt werden, einfach auch gut merken kannst, wo das jetzt gewesen ist im Haus.
Na, das drückt dich, glaube ich. Am Anfang ist man schon sehr aufgeschmissen, finde ich, weil die Kamera immer springt und du musst dann immer auf der Minimap dich erst orientieren. Ah, okay, ich gucke jetzt von der Seite auf den Raum. Also ich glaube, mit der Verfolgerperspektive würde man sich schneller zurechtfinden. Aber wenn man dann mal diese Kameraperspektiven kennt, dann weiß man ja, von welcher Seite man in den Raum reinläuft. Aber es braucht auf jeden Fall so eine Umstellung, weil du halt ständig diese Kamera wechselst. Aber das meinte ich gar nicht so mit altbacken, dass diese Kamera fest ist, weil das ja auch so, könnte man ja auch mit Absicht sowas machen, um das zu inszenieren. Aber ich sage ja nur Inventar. Also das ist natürlich extrem der Zeit geschuldet damals, dieses minimalistische Inventar, was ja auch immer so ein Meme geworden ist bei Resident Evil, dass die da irgendwie Tetris spielen müssen in ihren Inventar. Du hast wahnsinnig beschränkte Platz. Wie sagt man da? Also ich meine, ist halt quasi realistisch. Du kannst irgendwie immer nur 4, 5 Gegenstände mitnehmen im Endeffekt. Ich glaube, es sind nur 8 Slots oder so, gell?
Ja, 8 Stück sind's, aber es gibt im ersten Teil noch nicht diese Gegenstände, die über 2 Slots gehen. Also das kam dann erst später, dass du dann halt sagst, okay, das Gewehr braucht 2 Slots, genau. Oder dass die Shotgun braucht halt irgendwie 2 Slots und die Pistole aber nur 1, weil sie natürlich kleiner ist. Das hast du im ersten noch nicht, sondern du hast im Prinzip ein Gegenstand nimmt einen Slot auf. Und
dann hast du halt Räume mit Kisten, in denen du dann die Sachen zwischenlagern kannst. Und es ist aber wirkt manchmal so ein bisschen umständlich, weil du bist an irgendeiner Stelle und findest einen neuen Gegenstand, hast aber keinen Slot frei. Das heißt, du kannst vor Ort und Stelle nicht wechseln. Ja, das heißt, du musst zurück zu einer Kiste, dort wieder erst Platz schaffen, dann wieder zurück diesen Gegenstand nehmen. Dann bist du wieder an einer anderen Stelle, dann brauchst du wieder den anderen. Also du musst ständig auch dieses Hin- und Her-Getausche machen, was halt einfach so Einschränkungen sind, die heute nicht mehr gemacht werden würden, glaube ich, weil man dann immer so das Gefühl hat, man gängelt den Spieler mit solchen Mechaniken.
Aber gerade das war's, halt was mich jetzt in dem HD-Remaster nochmal extrem fasziniert hat, nämlich, dass man, wenn ich an der Stelle das Speichersystem anspreche, nämlich man hat in dem ganzen Haus verteilt Schreibmaschinen.
Die typischen,
genau, an denen kann man speichern, aber eben nicht unbegrenzt, sondern du musst so Tonerkartuschen oder ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, also sprich diese Tonbänder, die man eben in so eine Schreibmaschine einspannt und dann wird da drauf so der Buchstabe durchgedrückt, die muss man finden und man hat wirklich im ganzen Spiel nur eine begrenzte Anzahl von diesen Bändern, die man findet und du kannst auch nur so oft speichern, also wenn du 9 Bänder hast, kannst du halt im ganzen Spiel nur 9-mal speichern und das sorgt eben dafür, dass man da ja gut, du hast ja einfach so eine Anzeige im Inventar, so Bänder und dann steht da halt eine 9 dahinter. Dann weißt du, okay, ich habe jetzt einen Slot und da sind jetzt einmal diese Tonbänder drauf und dann, Tonbänder ist glaube ich das falsche Wort.
Farbband,
genau, ja. Und das sorgt halt dafür, dass man da schon immer ein bisschen pokert. Also und bei mir war es halt so, der klassische Ablauf in dem Spiel ist oft, dass man oft so Loot-Runs hat. Also sprich, man ist jetzt an einer Kiste, lädt dann alles raus und dann schaut man auf der Karte und sagt, so, jetzt laufe ich erstmal rum und sammle alles ein, was jetzt in diesen Räumen noch ist. Und weil man aber immer nur 8 Sachen mitnehmen kann, muss man halt oft dann hinlaufen, 3, 4 Sachen einsammeln, wieder zurücklaufen, in die Kiste abladen, wieder rauslaufen, was abladen. Und dann kommt man irgendwie weiter, dann stellt man fest, ah, jetzt brauche ich hier diesen irgendwie den goldenen Schlüssel. Also muss man wieder zurück zur Kiste, muss den goldenen Schlüssel ins Inventar packen, muss wieder zu der Tür hin. Dann stellt man fest, ah, das ist gar nicht der Schlüssel, der passt hier gar nicht. Dann bin ich falsch gelaufen. Na gut, dann läufst du wieder zurück, lieferst den wieder ab. Und das machst du halt alles, ohne zu speichern. Der Fortschritt wird an der Stelle nicht gespeichert. Und man pokert dabei, man denkt sich, ja komm, also jetzt da hinten nochmal schnell hinlaufen, das schaffe ich doch. Das mache ich jetzt noch, bevor ich den Speicherstand anlege. Und wenn du aber Pech hast, man riskiert da halt sehr viel, ist es halt so, dass man dann halt an der Stelle irgendwie von einem Zombie angefallen wird oder irgendwie eine Falle tappt und dann puff, ist halt, wenn du Pech hast, sind halt 1,5 Stunden Spielfortschritt weg an der Stelle.
Ja. Und das mit dem Speicher, mit den Speicherbändern, das stört mich auch gar, Quatsch, mit den Schreibmaschinen, das stört mich gar nicht. Also, dass es feste Savepoints gibt, das finde ich völlig in Ordnung bei so einem Spiel, wo der Tod ja auch irgendwie was bedeuten soll, also wo es auch wirklich wehtun soll, das ist ja völlig legitim. Aber was ich völlig vergessen hatte, waren, dass man diese Bänder halt einfach nur 3-mal benutzen kann oder so. Ich habe dann so gespeichert und dann habe ich nochmal gespeichert und nochmal gespeichert, als ich jetzt gerade gespielt habe. Ich hatte das völlig verdrängt oder vergessen, dass man einfach nicht immer speichern kann. Und dann hatte ich irgendwie eine Stunde weitergespielt und dann kamen meine Kids rein so, Papa, wir sind dran, wir wollen jetzt Disney Infinity spielen. Und ich so, ja, ich gehe kurz speichern. Also, du hast kein Farbband. Und ich so, was? Das gibt's doch nicht. Warum übernimmt man so eine Mechanik? Das ist doch völlig hirnrissig, wenn es wenigstens eine Option wäre. Willst du spielen wie das Original? Oder willst du einfach diese, du kannst jederzeit speichern? Also, das einfach zu begrenzen, dass man überhaupt speichern kann, finde ich einfach. Also das hat mich total abgeturnt wieder. Das braucht es einfach nicht.
Doch. Ich finde, das braucht ganz dringend. Also ich finde das ganze Design, das ganze Spieldesign und auch die Speichersysteme und diese begrenzten Inventarslots finde ich großartig bei Resident Evil 1. Und deswegen gefällt mir das erste auch von allen Resident Evils durch die Bank weg, weil ich bin ja nicht der größte Resident Evil Fan.
Brust!
Aber das gefällt mir einfach gerade deshalb so unheimlich gut. Ich finde das nicht mal wahnsinnig witzig gruselig, weil Zombies und so, ich finde so Sachen wie Silent Hill oder so, finde ich 300 mal gruseliger. Aber dieses ganze Spieldesign, dass du, genau wie das, was Daniel sagt, dass du pokern musst und dass du immer diese Unsicherheit hast. Gehe ich jetzt in den nächsten Raum? Riskiere ich jetzt, dass ich da Gegenstände rausnehme und vielleicht eine Falle auslöse? Riskiere ich jetzt echt mit 3 Schuss Munition?
Aber das wäre doch nicht gefährdet dadurch, dass du einfach immer die Schreibmaschine
benutzt. Absolut,
das
absolut. Du hast absolut immer was zu verlieren. Das ist total geil. Also, dass du das auch beschränkst. Du überlegst dann halt, du hast dann, dadurch, dass du diese Beschränkung hast, musst du halt auch genau überlegen, was du dann als nächstes machst. Und man hat dann nicht so dieses, ach, dann probiere ich es nochmal und dann probiere ich es nochmal. Weil es gibt ja etliche Spiele, die auch diese Speicherpunkte haben. Zum Beispiel Dead Space hatte das ja auch, dass du nur an bestimmten Stellen speichern kannst. Aber wenn du den Raum nicht überlebt hast, dann hast du es halt einfach nochmal probiert.
Aber können wir uns darauf einigen, das ist das, was zum Beispiel Final Fantasy zum Beispiel manchmal hat, dass man auf dem Gameboy zum Beispiel früher, dass man einfach einen Speicherstand hat, den du beim Laden löscht. Sowas, weißt du, wenigstens, dass du sagst, ich muss jetzt los, ich muss zur Bahn. Ich speichere jetzt, das Spiel speichert an der Stelle und du kannst den aber nur an der Stelle wieder laden und dann ist es weg. Wenn wenigstens so eine Option dabei gewesen wäre, dann hätte das diese Mechanik zumindest nicht kaputt gemacht, aber halt so diese, ich muss jetzt los, ich will jetzt nicht die Konsole irgendwie 34 Stunden anlassen, weil ich übers Wochenende weg bin.
Haben wir aber gemacht damals, die PlayStation
aufgelassen. Ja, eben. Stimmt. Aber die Sache ist aber auch, vielleicht muss man da auch dazu sagen, dass Resident Evil sicherlich auch darauf ausgelegt ist, dass man sich einen ganzen Abend dran setzt und nicht für eine halbe Stunde. Also das ist halt kein Gelegenheitsspiel.
Definitiv nicht.
Genau, also du hast jetzt gerade auch Final Fantasy als Beispiel, ist ja auch kein Gelegenheitsspiel. Da gehen die Kämpfe teilweise auch 45 Minuten. Und Resident Evil will halt deine Aufmerksamkeit. Das ist halt die Sorte Spiel, die von dir verlangt, du musst jetzt aufpassen. Auch so, da passieren halt auch so Sachen, das versucht dich halt auch die ganze Zeit zu natzen an so geilen Stellen. Zum Beispiel findest du da so eine Hundepfeife und du musst einem Hund so einen Gegenstand abnehmen und den kannst du nur mit dieser Hundepfeife rufen. Und dann fragt sich das Spiel, willst du diese Hundepfeife behalten? Wahrscheinlich brauchst du die nicht mehr. Aber weil sowieso nichts in Stein gemeißelt ist bei Resident Evil und du nie weißt, was als nächstes passiert, überlegst du dir, werde ich jetzt diesen Speicherplatz-Slot, den ich vielleicht für Kräuter verwenden könnte oder für Munition, echt jetzt noch für diese Hundepfeife verwenden und die dann noch durch das halbe Menschen tragen, bis ich so eine Kiste finde oder was schmeiße ich die jetzt weg? Und das ist geil. Also gerade weil das würde nicht funktionieren, wenn du ein großes Inventar hättest oder wenn das alles relativ unnütz wäre, sondern das funktioniert gerade deshalb, weil du halt so wenig Platz hast und genau überlegen musst, was du machst. Oder da gibt's am Anfang, das kann man ja ruhig ein bisschen spoilern, da gibt's halt eine Stelle, wo du so 3 Ritterstatuen hast und du bist halt
da bin ich auch gleich mal wieder reingemarschiert.
du bist halt von heutigen Spielen so gewohnt, dass du immer alles einsam bist. Also immer looten und nehmen und wenn du irgendwie einen Gegenstand findest, dann du packst es einfach immer in deinen Rucksack rein. Und da ist ja eh nur eigentlich viel Platz.
Bei Schlüssel ja sowieso,
logisch. Ja, und da gibt's halt diese Stelle, wo du dann so einen Schlüssel rausnimmst aus so einem eingravierten Stein irgendwie so. Der passt genau drin. Und dann wird ein Mechanismus ausgelöst. Und du kannst den nur verhindern, wenn du den Schlüssel wieder zurücklegst irgendwie so. Und dann Aber
die Stelle ist auch so unfassbar fies, weil du checkst natürlich schon, dass wenn du diesen Schlüssel da wegnimmst, dass dann dieses Sägeblatt, also diese Ritter mit diesen mit diesen scharfen Spikes. Ja, mit den Spikes auf dich. Jetzt habe ich extra nach dem deutschen Wort gesucht.
Deswegen habe ich extra für dich das Spikes gesagt.
Und dass der auf dich zukommt, checkst du natürlich von vornherein, aber dann sagst du, haha, aber ich kann ja dann hier außen rumlaufen. Aber in dem Moment, wo du das runternimmst, fahren die Wände zusammen und dann kommst du eben nicht mehr außen rum. Und das war auch so eine geile Szene. Also wo man sich auch wirklich, ich habe mich noch genau an dieses Rätsel erinnert, aber ich habe mich trotzdem nochmal erschreckt. Also ich wusste das von damals, dass das dann passiert. Aber es funktioniert halt noch und das spricht auch so ein bisschen, das ist ja das größte Kompliment, was man in diesem Spiel machen kann, dass man sagen kann, selbst die scheiß Hundeszene, die mittlerweile so oft zitiert und so oft als, da habe ich mich aber erschreckt, damals irgendwie erzählt wurde. Selbst die hat nochmal funktioniert bei mir. Also natürlich bin ich jetzt nicht mehr irgendwie unter der Decke gestanden, aber ich habe mich trotzdem nochmal so ganz kurz erschrocken, muss ich tatsächlich zugeben, dass mir das nochmal die Gänsehaut.
Ich finde auch geil, dass sie haben gegenüber dem allerersten Resident Evil halt auch Veränderungen an dem Remake vorgenommen. Also gerade so Stellen wie das mit dem Hunden, das ist ein bisschen anders als im allerersten Resident Evil. Und viele andere Stellen, da tauchen dann immer so neue kleine Details auf, damit die Leute, die das allererste Urspielprinzip gespielt haben, dann doch noch überrascht werden. Es sind auch ein paar neue Orte dazugekommen. Da gibt es so einen ganzen Waldabschnitt, der sich wirklich perfekt irgendwie in dieses ganze Spiel einfühlt. Also man hat nicht das Gefühl, dass es so drangetackert ist und so. Und auch so Sachen, was sehr geil ist, sind die Crimson Heads. Das sind extra mutierte Zombies. Da wollte ich noch mal kurz drauf ansprechen. Das sind, wenn du es verpasst, einen Zombie zu köpfen, also man weiß
oder Zombies sterben
ja, genau, oder anzuzünden. Zombies sterben ja nur, wenn man sie köpft oder anzündet. Dann werden sie im Laufe des Spiels mutieren und stärker wieder zurückkommen. Das heißt, wenn du die ganze Zeit einfach nur die halbtoten Zombies im Prinzip auf dem Boden rumliegen lässt, dann hat das später Konsequenzen für dich. Weil diese Crimson Heads sind halt genauso schnell wie du und auch ein bisschen stärker und so weiter. Und man muss sich halt immer genau überlegen, mache ich den jetzt, verwende ich das Kerosin, du findest dann immer so Kerosinkanister, verwende ich das jetzt oder mache ich das vielleicht später? Habe ich vielleicht noch Zeit beim nächsten Durchgang, beim nächsten Mal, wenn ich hier dran vorbeilaufe, diesen Zombie noch zu besiegen oder ist er dann vielleicht dann schon mutiert?
Weil man muss sagen, Kerosin und Feuerzeug braucht zwei Inventarplätze, wenn du das mitschleppst. Ja. Das überlegst du dir halt dreimal, ob du das mitnimmst.
Genau, also der Vorrat an sich ist halt in diesen Safe Rooms, glaube ich, nicht begrenzt, ne? Also zumindest nicht auf normal. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man es auf schwer spielt. Aber die ist halt eben der Platz. Und so ist es halt mit den Kräutern auch. Du kannst die Kräuter ja immer noch kombinieren. Das ist wieder bei dem ersten. Und ich glaube, das wurde ja bei vielen anderen Resident Evil dann noch übernommen, dass du dann zum Beispiel, wenn du rot-grün machst, dann ist es stärker und hilft gegen bestimmte Sachen. Und dann gibt's noch grün-grün und kannst es zusammenlegen. Aber
sieht immer aus wie so ein halb gedrehter Joint, wenn die zwei Kräuter da zusammenlegt auf diesem
Papier. Ja, und manchmal kombinierst du einfach, weil du gar keinen Platz hast. Manchmal legst du die Sachen einfach zusammen, weil du jetzt denkst, okay, die Kombination ist jetzt nicht so stark, aber ich brauche jetzt unbedingt diesen Gegenstand, bevor ich wieder den ganzen Weg zurücklaufe oder, keine Ahnung, weil die Munition jetzt gerade wichtig ist, dann legst du halt vielleicht auch Sachen zusammen, die nicht so ganz optimal sind.
Aber da hätte ich es halt schon sehr begrüßt, wenn es eine ablegende Funktion gegeben hätte, weil wenn ich einfach in dem Moment, ich weiß, hier brauche ich jetzt den Schlüssel und den muss ich jetzt in den nächsten Raum mitnehmen, dann wäre es manchmal okay gewesen, einfach zu sagen, die 36 Schuss Pistolenmunition, die lege ich jetzt einfach mir hier ab und dann sammle ich die später wieder ein. Aber das geht ja auch nicht.
Du kannst nur Kräuter fressen zur Not, selbst wenn du, das ist das Einzige.
Ja, oder Munition leer ballern. Du sagst, okay, ich baller jetzt die so lange raus, bis ich nachladen kann und dann habe ich halt
auch. Das fühlt sich halt schon ein bisschen alt an, dass du an der Stelle wieder Sachen aufnehmen kannst. Ja.
Wo wir hier gerade noch beim Inventar sind, was ich auch cool finde und was im Laufe der Zeit leider auch im Genre ein bisschen verloren gegangen ist, ist, dass du Gegenstände, die du eingesammelt hast, teilweise auch untersuchen musst. Also du findest dann zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, eine Schatulle oder so und die macht erstmal nichts, die Schatulle. Die kannst du nirgendwo reinsetzen, da ist nichts. Aber wenn du ins Menü gehst, in dieses Inventar, dann gibt's dann so eine 3D-Ansicht und dann kann man diese Schatulle drehen und genau beobachten und siehe da, auf der Rückseite ist noch ein kleines Fach mit einem Schlüssel.
Ja, so Layton-Style, genau.
Genau, und das ist geil. Also ich fand
was auch schön ist, dass du diese Gegenstände bewusst einsetzen musst. Also es ist jetzt nicht so, da ist dann so eine Statue oder so und du siehst schon, da fehlt irgendwie die Pfeilspitze oder so und ich hab die doch. Aber wenn du dann da hinläufst und A drückst, dann steht da nur, hier könnte ein Pfeil passen. Fertig, ja. Bei allen modernen Spielen würde dann gleich schon so bling das Ding eingesetzt werden.
Ja,
genau. Weil ja klar ist, dass da die Pfeilspitze reinkommt. Aber dann kannst du einfach wieder weggehen und weiter marschieren und sagen, hä? Also du musst wirklich aktiv ins Inventar und sagen, Gegenstand hier verwenden.
Ja, ja, und das ist ja dann
so, du kannst, wird dir nicht so nahegelegt, möchtest du jetzt diesen Gegenstand einsetzen.
Und du nimmst ja den ganzen Pfeil mit und du brauchst dann die Pfeilspitze. Also ja, genau. Musst du nochmal ins Menü rein und dir diesen Gegenstand angucken und dann sagt Jill oder Chris eben, oh, ich könnte diese Fallspitze hiervon abnehmen, irgendwie. Also, es ist ein ganz anderer, bewusster Umgang mit so Gegenständen, finde ich super.
Eine Ergänzung, die ich noch zu diesem Speichersystem habe, ist, dass man natürlich im zweiten Durchgang viel schneller vorankommt. Also, ja. Wenn man dann nämlich zum Beispiel, genau, wenn man eine Stunde Spielfortschritt verloren hat, ist es so, dass man aber eigentlich weiß, was man tun muss. Und dann weiß man eben genau sowas wie, ah, okay, ich geh jetzt dahin, nimm den Pfeil weg, untersuch den, dann habe ich die Pfeilspitze, dann kann ich hier in den Keller runtergehen, kann die dort einsetzen und dann ist es so, dass man im zweiten Durchlauf meistens dann in einer halben Stunde das gelöst hat, wofür man vorher rumgebastelt hat. Und dass dieses Spiel extrem mit Backtracking arbeitet, aber auch irgendwie im positiven Sinn, weil es gehört halt einfach dazu und das ist Teil der Atmosphäre, dass man viel erforschen muss, dass man viel einfach rumprobiert, diese Atmosphäre aufsaugt. Das gehört da einfach dazu und das zeigt sich auch in der Spielzeit, weil ich habe am Ende mal geschaut, da habe ich dann irgendwie 15 Stunden gebraucht für den Durchgang und dann kann man in der besten Liste nachschauen, das ist auch eine Neuerung des jetzt des Remakes, dass man halt über Xbox Live oder PSN halt Bestenlisten angucken kann und dann siehst du halt, okay, der schnellste ist bisher bei 2,5 Stunden im Durchspielen. Aber klar, wenn du genau weißt, wann du wo was brauchst, dann kannst du auch alles so timen, dass du sagst, okay, ich weiß jetzt, ich muss jetzt dahin, dann nehme ich die und die Gegenstände mit. Ich weiß, da wird der und der Zombie kommen, also nehme ich hier die Shotgun mit oder die Waffe. Und das kann man dann schon relativ schnell so zusammenlegen für den Speedrun, dass man relativ schnell durchkommt, wenn man genau weiß, was man wann wo für Gegenstände braucht und welche man erstmal liegen lassen kann. Das sorgt aber halt auch dafür, dass man, wenn man es nicht weiß, recht lange rumprobiert. Aber da ist mir auch aufgefallen, wie extrem viel Atmosphäre dieses Spiel hat und wie wenig Action. Also man muss überhaupt keinen einzigen Zombie töten, wenn man es nicht möchte. Und selbst wenn, tötet man vielleicht in dem ganzen Spiel 15, 20 Stück oder sowas.
Was im Vergleich zu Resident Evil 6 natürlich eine schwindend geringe Anzahl ist. Szene. Schon in der Öffnungsszene explodieren ja schon so viele Köpfe, dass man kaum zählen kann. Aber da ist Resident Evil 1 ganz anders gelagert. Und ich schieße Zombies teilweise nur an, wenn ich irgendwie vorbeilaufen muss. Also ich habe das lange Zeit immer so gemacht, dass ich so viel Munition sparen wollte. Ich habe versucht, die immer zu umgehen. Das geht an manchen Stellen, an manchen sind die Räume aber dann zu eng oder sie überraschen dich. Aber man muss halt wirklich sparen mit der Munition. Das ist eine ganz, ganz andere Vorgehensweise. Es ist schon mit dem zweiten Resident Evil verwässert. Also das spielt ja dann in Raccoon City irgendwie und da gibt's dann so richtige Massenaufläufe von Zombies, also für damalige Verhältnisse jedenfalls, wo man dann schon sich durchballern muss und so. Und im ersten Resident Evil gibt's das gar nicht so. Und ich finde das auch geil, dass dann gerade so die späteren Sterngegner, dass man da immer noch effektive Waffen gegen finden kann. Also Schrotflinte wäre jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr repräsentatives Beispiel.
Es gibt auch was heute undenkbar ist in dem Spiel. Es gibt Bosskämpfe, die musst du nicht machen. Da kannst du einfach, du musst nur den Bosskampf lang genug überleben, also sprich rumlaufen und eben nicht sterben. Und dann haut das Monster ab und du kommst trotzdem weiter. Und das ist ja, heutzutage musst du einen Bosskampf immer, der muss 5 Stages haben. Und du musst den auf jeden Fall schaffen. Und es ist halt so, das Spiel hat damals noch ganz andere Sachen so festgelegt. Und was ich auch bei Resident Evil, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Evil Within, ist natürlich schwer, weil es ja doch irgendwo Äpfel und Birnen sind. Aber es hieß ja auch damals, ja, Shinji Mikami macht jetzt wieder so ein Spiel wie Resident Evil. Das ganze Scheißspiel spielt in einem Herrenhaus. Ein einzelnes Gebäude. Es ist tatsächlich wie so ein Kammerspiel im Grunde. Klar, du hast schon noch mal irgendwie einen Keller und unten eine Forschungsstation.
Friedhof und so. Ja,
genau, klar. Friedhof. Aber
es gehört alles dazu.
Es gehört alles dazu. Und es ist auch alles in sich irgendwie stimmig. Also das ganze Gebäude wirkt nicht wie, naja, das wurde halt designt, damit man da irgendwie so rumlaufen kann. Aber gibt überhaupt keinen Sinn, sondern es gibt alles Sinn. Das Gebäude ist aufgebaut, wie man sich auch so ein echtes Herrenhaus vorstellen könnte. Und dann vergleichst du das mal mit Evil Within, wo halt wirklich eine Stadt, ein Krankenhaus und Dings, irgendwie 35.000 Level und Schauplätze. Und du, in dem ersten Resident Evil brauche ich auch 15 Stunden, wenn ich durchlaufe, aber ich bin die ganze Zeit nur in einem Gebäude drin. Also da merkst du halt einfach, dass diese neuen Spiele viel, viel mehr einfach mit den Möglichkeiten arbeiten, aber eigentlich viel weniger erreichen. Nur weil man jetzt mehr Platz auf der Disc hat, macht man halt 35 Schauplätze. Heißt aber nicht unbedingt, dass es atmosphärisch mehr bringt.
Genau.
Das war bei Alone in the Dark ja auch das Alleinstellungsmerkmal, dass es wirklich sich so konzentriert hatte auf so ein Haus und so. Ja.
Ich finde das macht, ich finde das gerade, ich glaube, das ist so ziemlich die größte Stärke immer noch an Resident Evil, an dem.
Warum es auch heute noch funktioniert. Ja.
Genau, weil, also gerade weil das halt, das ist halt total verloren. Also das war immer etwas, was ich an dieser älteren Generation der Survival-Horror-Spiele mal sehr geschätzt habe, dass man so Orte, das war bei den ersten Silent Hills halt auch genau so, dass diese Orte total logisch das war total plausibel, wie die aufgebaut waren. Es gab einen Grundriss, der ist realistisch. Das ist nicht irgendwie ein Level-Design, das darauf ausgelegt ist, dass du da irgendwie in einer Schnur laufen kannst, wie bei Evil Within und dann ganz vielen Gegnern über den Weg läufst, sondern es macht einfach absolut Sinn. Und man kann auch wirklich, am Anfang ist das so, du gehst in dieses Herrenhaus rein und da sind lauter verschlossene Türen. Da sind lauter Embleme zu irgendwelchen Gegenständen. Du musst irgendwie erstmal Schlüssel finden, es aufzumachen. Aber diese ganze Planung und also so wie dieses ganze Level-Design angelegt ist und so, du musst nicht unbedingt die ganze Zeit immer im Kreis laufen, sondern es ist so gesetzt, dass wenn du geschickt läufst, dann dieses ganze Mansion erforscht, immer wieder so ein bisschen Backtracking so drin hast, immer wieder neu, in ältere Räume zurück musst. Aber es fühlt sich immer wie Progression an und du lernst das ganze Haus kennen, Raum für Raum. Und es ist logisch aufgebaut, das ist das Allerwichtigste. Du hast echt das Gefühl, das ist ein echtes Haus, ein richtiges Haus, wie man sich das einfach vorstellen könnte, wie man, das ist total glaubhaft und wirkt einfach echt.
Was ich ja der fieses, die Entwickler, um mal ein Wort von dir zu nehmen, Micha, natzen dich da ja auch. Ja. Nämlich, dass die einzige Tür, durch die du dann am Ende wirklich durch musst, um im Prinzip das ganze Spiel zu lösen, ist natürlich in der Lobby. Also der erste Raum, wo du reinkommst, aber die kannst du erst öffnen, diese Tür, wenn du mehr oder weniger alles am Ende dann abgesucht hast. Aber es ist wie cool, dass du im Prinzip die Lösung des ganzen Spiels schon in den ersten 2-3 Spielminuten siehst, nämlich wenn du reinkommst in der Lobby. Ja, siehst du das schon. Das ist schon sehr cool.
Genau, das ist total geil. Und gerade Evil Within, da habe ich mich auch ziemlich geärgert, weil du hast wirklich diese, es sind lineare Schlauchlevel teilweise. Da sind, also es sieht imposant aus, ist auch toll gemacht. Aber ein ganz anderes Prinzip, weil da hat man ganz viel Mannigfaltigkeit in den Szenen irgendwie drin, aber kein Ort fühlt sich, du bist ja nicht so lange an einem Ort, als dass du den erfahren kannst, sozusagen irgendwie. Und bei so älteren Horrortiteln war das dann immer so toll, dass du zum Beispiel, wie bei Silent Hill, total lange in dieser Grundschule drin bist oder total lange in diesem Krankenhaus bist und da wirklich Raum für Raum vorgehen musst und den auf unangenehme Weise dann halt auch einfach kennenlernst irgendwie so. Und das erste Resident Evil ist da maßgeblich. Also dadurch, dass es halt wirklich nur in diesem Mansion spielt und auch hier wieder, das ist in den anderen Teilen nicht so. Bei Raccoon City, da gibt's dann irgendwie eine Polizeistation, dann gibt's dann irgendwie mehr Abwechslung und sowieso. Aber das sind dann irgendwie so kleine Räume, wo du die Hälfte nicht betreten kannst. Und das fühlt sich dann einfach nicht so plausibel an wie dann bei dem allerersten.
Also ist Kronk jetzt eigentlich der Endgegner im neuen Resident Evil The Mansion?
Der war doch gar nicht in The Mansion, oder?
Doch, also, natürlich.
Echt?
Doch, ja. The Mansion, war das nicht diese, wo die
dieses in Amerika... Pro7 Sat.1 YouTube-Ding. Daniel, du, mit welcher Steuerung hast du denn gespielt? Es gibt ja diese Classic-Steuerung, wo quasi nach vorne laufen, du hast mal irgendwie Panzersteuerung oder so gesagt.
Ja, die heißt doch, also für mich war das ein relativ etablierter Begriff, diese Tanksteuerung, aber ich habe das gar nicht unbedingt mehr auf die Steuerung bezogen, sondern das Tank auf das
Stehenbleiben,
auf, genau, bedeutet für mich wie ein Panzer, gut, moderne Panzer können das auch, aber die alten Panzer waren ja so, die konnten ja nicht fahren und gleichzeitig schießen, durch den Rückstoß und ging das nicht. Und diese Steuerung ist halt auch in Resident Evil und das kann man auch nicht ändern. Also das heißt, man kann immer nur stehen und dann kann man schießen und zielen und dann, wenn man läuft, kann man aber nicht gleichzeitig schießen oder irgendwas machen. Und darauf bezog sich dieses Wort Tanksteuerung meiner Meinung nach, oder Tanksteuerung. Und was das ist, was ja, obwohl wir kurz im Vorgespräch dann, oder nicht im Vorgespräch, aber schon mal vor längerer Zeit drüber geredet haben, ist ja eher diese Wahl zwischen dem, okay, bedeutet nach oben drücken immer, dass der Charakter nach vorne läuft oder muss ich mich an der entsprechenden Kameraperspektive ausrichten.
Genau, da kann man jetzt wechseln. War das in dem Remake vom GameCube auch schon so?
Ich meine nicht. Ich kann mich da jetzt irren, aber ich glaube, diese moderne Steuerung ist jetzt für das Remaster gemacht.
Was ein bisschen irritierend ist, ja.
Ist für mich tatsächlich auch eine Ungewöhnung gewesen. Ich habe ein bisschen gebraucht, weil ich war es immer gewohnt, dass die Figur auch dorthin läuft, wo sie hinschaut. Also, dass man das nicht nach Kamerapartien ausrichtet. Ich weiß noch, dass mich das damals bei vielen anderen Spielen dann auch immer irritiert hat. Da gab es dann Clock Tower 3 und so. Und da war das dann immer so, dass jedes Mal, wenn die Kamera gewechselt hat, dann aber auch die Steuerungsorientierung sich umgestellt hat irgendwie. Weil es für viele Leute teilweise auch einfacher war, dann einfach in die Richtung zu drücken, wo der Charakter von der Kameraperspektive ausstand. Aber ich habe mich immer an der Figur orientiert. Also wenn die
moderne Steuerung ist auch ein bisschen einfacher zu handeln, weil der Charakter läuft, er rennt immer. Also du drückst mit dem Stick nach rechts und dann läuft er halt auf dem Screen auch nach rechts. Wenn du aber in dem Moment die Kameraperspektive wechselst und du hältst den da rechts gedrückt, dann läuft der Charakter im nächsten Screen, obwohl du nach rechts drückst, zum Beispiel nach oben, weil halt die Kamera sich ändert. Sobald du aber wieder loslässt, ist rechts wieder rechts, vom Bild abhängig. Ja. Wenn ihr versteht jetzt, was ich meine. Was extrem anstrengend ist er am Anfang, weil man immer wieder loslässt und dann doch wieder justiert. Man gewöhnt sich aber dran und dann kommt man damit eigentlich ganz gut klar. Ich fand die alte Steuerung ein bisschen anstrengend, weil man immer zum Rennen auch gedrückt lassen muss und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen zäher an als Ganzes.
Ich fand auch die neuere besser.
Also jetzt ist das so, dass du den Analogstick halt auch richtig aktiv nutzen kannst. Wenn du den halt langsam drückst, dann läuft die Figur auch langsam, was bei Resident Evil oft eine gute Idee ist. Einfach mal in Ruhe vorzugehen und hinzuhören, weil dadurch, dass du ja die Kameraperspektiven hast, kannst du Gefahren hören, oft nicht sehen, aber oft schon hören. Also Stichwort Krähen zum Beispiel. Man geht in den Raum rein und man hört dann schon so irgendwelche Krähengeräusche und man weiß, okay, hier wird irgendwas auf mich warten. Das ist auch ganz wichtig, also dass man das dann irgendwie drauf hilft. Weil nur durchzurennen, ich glaube, das machen dann nur Speedrunner, die dann das ganze Ding nur mit einem Messer durchspielen wollen oder so.
Apropos hören, Musik ist auch ganz cool. Also ich weiß auch nicht, ob die überarbeitet wurde, aber die kam mir sehr cool vor, weil die ganz oft diese perfekte Suspense-Musik, also so ganz leicht akzentuiert und du hörst nur so dumm, 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 dumm. Also das war jetzt der weiße Hai, aber die kommt jetzt nicht vor. Aber so von der Art her, wisst ihr, so eine kein irgendwie fetter orchestraler Soundtrack oder fette Bass-Riffs mit irgendwie Rockmusik, sondern halt wirklich so eine ganz leichte Spannungsmusik, die wirklich einfach diese Anspannung, die du da auch als Charakter hast oder die du als Spieler hast, perfekt nochmal unterstreicht.
Die war bei dem allerersten Resident Evil 1996 richtig cheesy. Okay. Also cheesy, cheesy, cheesy. Da hast du ja sogar noch das Realfilm, das Intro noch mit echten Schauspielern gehabt. Das ist ja jetzt hier in dem Remake auch alles gerendert, obwohl es immer noch ein bisschen cheesy ist, finde ich. Aber die Musik, die wurde jetzt beim Remake damals, das ist die Gamecube-Musik, aber die wurde damals schon so ein bisschen angepasst. Ich finde auch, dass das geil ist, dass das ganze Spiel eigentlich recht still ist, dass du die ganze Zeit eigentlich nur zuhörst und sehr, sehr viel Atmosphäre-Geräusch irgendwie drin hast. Und die Musik bereitet dich trotzdem immer ganz gut auf bestimmte Situationen vor. Also das gibt auch ganz gutes Spielerfeedback irgendwie so, wenn jetzt Gefahren kommen oder wenn du jetzt gerade in einem Safe Room bist oder so. Das war bei mir zum Beispiel so, diese Safe Rooms haben immer so eine, ich will nicht sagen, doch eine harmonische Klaviermusik vielleicht, könnte man
da
sagen.
Da habe ich auch gemerkt, okay, das ist auch was sie für Evil Within übernommen haben. Dass die Musik dir schon zeigt, du hast es geschafft, du bist im Safe Room, jetzt kannst du erstmal kurz durchatmen. Das hörst du allein schon durch die Musik, die einfach so eine sehr entspannende Atmosphäre transportiert.
Bei Resident Evil bist du ja auch tatsächlich immer sicher, wenn du da hinkommst. Das ist immer so dieses, erstmal alles runterfahren. Bei Evil Within natzen, da ist es wieder dieses Wort, da natzen sie dich halt auch teilweise. Das ist wiederum sehr, sehr geil gemacht bei Evil Within, dass selbst die Safe Rooms, da gibt's ja dann immer so eine Art Psychiatrie, wo man dann speichern kann mit so einer Krankenschwester, dass man da nicht immer so genau weiß, was da einen erwartet. Ja. Und das haben sie jetzt bei Resident Evil nicht übernommen. Aber ansonsten eigentlich ein sehr stilles Spiel. Wenn man die anderen Resident Evils dagegen hält, ist halt Dauerbeschallung. Selbst bei Resident Evil 2 ist schon eine ganze Menge mehr los irgendwie, aber hier bei dem ersten ist es wirklich alles sehr, sehr still. Ja. Wobei das Sounddesign heute nicht mehr so gut mithält, muss ich sagen.
Ja, aber ich fand's okay. Also dafür, man muss ja immer überlegen, wo kommt das Spiel her. Mhm. Man muss es immer mit diesem Blick auf, okay, das ist halt ein 20 Jahre altes Spiel oder wie lang mittlerweile. Und das muss man einfach im Kopf behalten, wenn man sich dieses Spiel anschaut.
Es ist echt voll okay. Also ich finde auch so, die Vertonung ist in Ordnung. Also da auch wieder der Vergleich zu dem Ur-Resident Evil von damals, wo die Sprecher phänomenal schlecht waren. Lohnt sich echt total, das mal auf YouTube sich anzugucken. Das ist der Hammer. Also das ist super witzig. Kann man auch nicht ernst nehmen. Bei dem neuen sind zwar die Dialoge zum Großteil übernommen, immer so ein bisschen verbessert. Also man hat das ein bisschen schöner geschrieben. Und dieser cheesy Effekt ist eigentlich meistens weg. Also man lacht eigentlich nur noch, wenn man das Original kennt. Also wenn man dann so den direkten Vergleich hat und jetzt weiß, dass jetzt der Jill Sandwich irgendwie kommen sollte oder so. Und das passiert dann bei dem neuen nicht mehr. Das sind schon gute Sprecher. Ich meine jetzt auch eher so Fußgeräusche oder die Zombies und so, das ist so etwas an der Präsentation, was die Dauer der Zeit nicht so ganz gut überlebt hat irgendwie, finde ich. Ein bisschen schade, aber macht jetzt nicht den Mega, also erstaunlicherweise nicht den Megateil der Stimmung aus, weil es halt eh sehr relativ still ist, deswegen ist halt meistens doch eher visuell bei dem Spiel.
Ich habe getwittert, habe ich, das Spiel ist für mich wie so ein Oldtimer, so ein schöner alter Wagen, der gut gepflegt ist, wo man jetzt sagt, natürlich ist ein modernes Auto einfach besser von der Technik her, vom Komfort, es bietet einfach Sachen wie, also bei Resident Evil musst du ja tatsächlich Rätsel teilweise noch mit Papier und Stift lösen, weil du irgendwie dir was aufschreiben musst, irgendwelche Kombinationen oder du musst dir Namen merken, weil da halt irgendwie, du findest einen Kodex, wo dann drin steht, ja, das Passwort für die untere Tür ist dein Vorname oder sowas. Und dann musst du halt gucken, okay, der hat an seine Frau geschrieben und die Frau heißt Anna oder irgendwie so. Das musst du dir halt merken. Das wird nicht irgendwo dann vermerkt in deinem Inventar oder dass das irgendwie in einem Log festgehalten wird. Das musst du dir halt aufschreiben, wenn du es dir nicht merken kannst. Und das sind alles so Komfortfunktionen, wo man sagt, okay, diese wird jetzt halt in einem neuen Spiel, würde sich das dann irgendwo automatisch in dein Log schreiben. Aber trotzdem, um das Bild nochmal zu Ende zu malen, wie halt bei so einem Auto-Oldtimer, macht's halt auch Spaß, den am Wochenende bei schönem Wetter mal aus der Garage zu holen und damit irgendwie Straße zu fahren. Weil die Technik und der Komfort veraltet ist, kann man halt trotzdem noch irgendwie da schön Laune mit haben. Man darf halt einfach nicht mehr erwarten, dass man das Tempo und alles eines modernen Autos bekommt, sondern so mit 100 über die Landstraße macht dann auch Spaß.
Mhm. Also auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, egal ob man es jetzt schon das Original gespielt hat oder nicht. Also ich finde, es funktioniert jetzt auch, wie du gesagt hast, wenn man frisch an dieses Spiel rangeht mit dem Wissen, dass es eben ein Klassiker ist, dann ist es, glaube ich, definitiv die beste Version, die man sich besorgen kann. Weil, muss man ja auch nochmal dazu sagen, es kommt jetzt ja für alle Systeme raus, also Xbox 360, Xbox One, PS4, PS3, Steam. Und es war ja bis jetzt nicht möglich. Es war ja bis jetzt ein GameCube-exklusive, Nintendo-exklusive Version. Also von daher lohnt sich auf jeden Fall der Blick nochmal da drauf, wenn man nur das Original kennt, weil ja auch, wie du gesagt hast, Micha, die Rätsel ja auch nochmal komplett verändert wurden. Also wer nochmal in der Walkthroughs oder sowas sucht, weil er bei einem Rätsel nicht weiterkommt, ihr müsst nach dem Remake-Lösung suchen, weil da schon einige Sachen nochmal geändert wurden.
Genau, also ein paar Details sind anders. Und was ich ganz wichtig finde, das klingt trivial, aber die GameCube-Fassung, die war einfach 4:3. Das macht total viel aus. Und diese Anpassung in 16:9, das ist auch optional übrigens. Also man kann am Anfang sich aussuchen, sehr cool, ob man das auf Englisch, auf Japanisch, mit Untertitel, ohne Untertitel, 4:3, also in der Originalfassung, oder tatsächlich in 16:9 spielen möchte. Und der 16:9 Modus ist ganz geil gemacht, weil im Prinzip zoomen die rein. Und immer wenn die Figur über den Bildschirm läuft, dann fährt das Bild so ein bisschen mit. Also es hat ein bisschen mehr Dynamik auch als gegenüber den alten Versionen, weil die Kamera halt auch so eine kleine Bewegung drin hat. Das ist relativ subtil. Man gewöhnt sich auch unheimlich schnell dran, wenn man die alte Version damals gespielt hat. Und fand ich eine sehr, sehr coole Anpassung. Und ich finde auch, dass dadurch, dass es ja alles irgendwie vorgerendert ist, hat sich das sehr, sehr gut gehalten. Man sieht natürlich schon bei der Hochskalierung, also gerade bei so Schrägflächen, so zum Beispiel Türrahmen oder so, da sind da so Treppen drin. Irgendwie. Also ich sehe es jedenfalls auf so großen Bildschirmen. Das kommt drauf an, auf was für einen Fernseher man spielt. Aber so, sagen wir mal, so ab 42, 48 Zoll so fängt man schon an, diese Hochskalierung zu bemerken. Es gibt auch so dunkle Flächen, wo die Auflösung nicht ganz so schön ist irgendwie, aber insgesamt.
Ja, oder so interaktive Elemente, die sehen manchmal schon auch ein bisschen matschig aus. So ein Sockel, wo dann irgendwie sowas reingesetzt wird, das siehst du dann, es fällt dann richtig auf.
Es ist aber insgesamt aber schon trotzdem, ziemlich erstaunlich, wie gut es trotzdem
noch aussieht. Wie gut es gealtert ist.
Ja, das ist, also gerade es gibt auch vor allen Dingen so Szenen, wie halt diese Halle, wo du als erstes reinkommst, die sieht wahnwitzig aus. Die sieht
super
auch heute
aus,
noch. Ja, also auch richtig geil mit so, also was die halt schon damals unheimlich gut gemacht haben, was jetzt halt auch wirklich toll rüberkommt, ist dass in den Kameraperspektiven auch immer die Bildebenen ganz gut zusammengesetzt sind. Also die Bildkomposition ist immer ziemlich cool, dass du dann manchmal auch irgendwie so Kerzen im Vordergrund hast, die dann auch animiert sind. Also es gibt immer so ein bisschen Bewegung in den Bildern. Im Wald schwanken dann zum Beispiel die Bäume ein bisschen im Wind oder du hast halt tatsächlich auch mal ein Gewitter oder sowas und das ist alles nicht so super statisch, sondern hat immer so ein bisschen Bewegung mit drin, was echt ganz geil aussieht.
Witzig finde ich, wenn dann der Speicherscreen, der ist ja dann so gemalt bei der Schreibmaschine und der bleibt dann 4:3, weil da wollten sie dann das Bild nicht weitermalen. Da hast du dann auf einmal so schwarze Balken, das ist dann irgendwie ganz nett.
Aber ich pflichte euch bei. Also ich bin ja nicht der größte Resident Evil Fan.
Scheiße, jetzt bin ich aber, oh Mann, schon wieder.
Und, aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe, als ich das eingelegt habe, habe ich wirklich festgestellt, das ist so eine Zeit, die ich wirklich vermisst habe. Ich habe so richtig Bock, wieder die alten Horrorspiele rauszukramen oder so ein paar Sachen wieder zu spielen, die ich noch im Regal habe, aber nie angefasst habe aus der Zeit, weil mir gefällt dieses generelle Spieldesign einfach sehr, sehr gut mit den in sich logisch aufgebauten Räumen, mit dass man sich nicht alles, dass man sich Sachen merken muss, dass man gefordert wird und so weiter, weil bei heutigen, also gerade so heutigen Horrorspielen hast du dann immer so ein Beacon, du weißt immer ziemlich genau, wo du hinlaufen musst, das wird dir ziemlich viel abgenommen und ich finde, Horrorspiele müssen nicht immer komfortabel sein. Das, ich glaube, Daniel und ich hatten, als wir über Alien gesprochen haben, halt auch ein bisschen diskutiert, wie unterschiedlich sowas wahrgenommen wird. Da
es muss komfortabel sein, es sollte nur familienvatertauglich sein.
Na, aber da war das ja so, dass das Alien nie das Gleiche gemacht hat. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Diskussion und dann war von vielen Leuten so die Kritik so, ja, da kann ich mich ja nicht drauf einstellen. Das ist ja doof.
Und aber Alien ist auch ein schönes Beispiel, da musst du ja auch zu diesen Elektro-Checkpoints hin, diesen Automaten, auch ein Feature, was sie im Grunde auf Resident Evil zurückzuführen.
Genau. Ist. Und auch, das sind halt, also bei Horrorspielen sind Unsicherheiten total wichtig. Also je mehr Sicherheit du dem Spieler gibst, also es ist völlig richtig, dass sowas in einem Spiel wie Far Cry oder so nur störend wirken würde, weil da will man ja Progression haben und da will man es ja so einfach wie möglich haben, weil da geht es um völlig andere Aspekte im Spiel.
Klar, das gehört hier voll dazu. Das ist so dieses Dark Souls-mäßige.
Ja, genau. Ja, ja, guter
Vergleich. Das ist halt auch was bedeutet, was ich vorhin meinte.
Genau.
Deswegen darf es mich aber trotzdem nerven, wenn es halt nicht zur Atmosphäre beiträgt, sondern eher zu Frust sorgt, weil ich jetzt halt los muss und die Konsole nicht anlassen kann.
Weißt du, so, das ist natürlich doof. Genau, das ist an dieser Stelle natürlich von uns dann auch die Warnung. Also wenn man jetzt Resident Evil nur mal zwischendurch eine halbe Stunde spielen will, das funktioniert bei Resident Evil nicht. Das ist echt ein Spiel, das würde ich für den ganzen Abend einnehmen. Und da muss man mit rechnen, dass man zumindest 1-2 Stunden spielen sollte, um das Gefühl von Fortschritt irgendwie zu haben. Sonst funktioniert das Spiel auch gar nicht. Aber wenn man sich drauf einlässt, ist das ein super Ding.
Also dann sitzen 120%.
Ja, und was ich von extrem fair finde von Capcom, für 20, da kann man echt nicht meckern. Also sie hätten jetzt auch echt nochmal sagen können, ja, das wird ein Vollpreisspiel oder was ich 50-40 Euro oder so. Und da finde ich jetzt, für 20 Euro bekommt man wirklich einen sehr, sehr angemessenen Gegenwert. Und wenn man es noch gar nicht gespielt hat, dann muss man auf jeden Fall zugreifen.
Ich hoffe, dass es auch für das Capcom sich noch durchringt, das Resident Evil Zero noch rauszubringen. Das war ja mit einer ähnlichen Technik gemacht für den GameCube. Dass wenn die dasselbe Verfahren im Prinzip darauf anwenden, das würde ich mir noch wünschen. Leider gibt es Resident Evil 2 und 3 nicht in diesem Remake. Also das war wohl so aufwendig damals, 2002, dass die es jetzt nur für 2 Spiele gemacht haben. Aber ich finde das ganz geil, wenn sie dann Zero noch rausbringen. Das ist im Prinzip das Prequel zu dem ersten.
Was auch mit weniger Kalorien. Ja.
Genau. War actionreicher und ist auch nicht ganz so gut wie das Remake, aber ist auch ein spielenswertes Spiel. Also
vielleicht ist es auch gar nicht Resident Evil, sondern Manuel Neuer.
Ja. Oh Gott. So, bevor wir jetzt die Stunde und die Floskeln voll machen, noch eine Floskel mehr. Darf in keiner Sammlung fehlen. Für Freunde von Horror Survival und so weiter.
Ja, die heiligen Hallen des Menschen.
Genau. Bevor wir hier die Stunde voll machen und die ersten Speedrunner schon wieder durch das Spiel durch sind.
Das stimmt eigentlich, ja.
Dann würde ich euch noch ein schönes Frühstück wünschen und wünsche uns und den Hörern ein gruseliges Spiel.
Also ich bin ja nicht so der Resident Evil Fan.
Ach, nochmal einen reingedrückt.
Ciao.
Tschüss. Ciao.